Campus Radio.
Campus Radio.
Der Club für Tirols Studenten.
Und heute wird es ein ganz besonderer Abend. Heute gibt es 2 Stunden lang Live-Gäste. Zwischen 19 und 20 Uhr besuchen uns Uwe Steger und Anders Linder. Das ist das Thema der Tiroler Hochschulball, der Uniball, alles ganz, ganz neu heuer 2015. Und jetzt in dieser Stunde begrüßen wir Professor Gilles Reckinger. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Ethnologe. Herr Professor, Sie kommen vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Was kann man sich in ganz wenigen Sätzen unter europäische Ethnologie vorstellen, wer noch gar nicht was damit zu tun gehabt hat?
Die europäische Ethnologie beschäftigt sich mit den Alltagspraxen der Menschen, also mit dem, wie wir unserem täglichen Leben Sinn geben, wie wir versuchen, mit Dingen umzugehen, die um uns herum passieren.
Es gibt auch ein sehr ernstes Thema, mit dem wir uns heute näher beschäftigen werden. Und zwar ein aktuelles Projekt von Ihnen beschäftigt sich mit Sklaverei-ähnlichen Arbeitsbedingungen in Süditalien für Flüchtlinge. Wie lange arbeiten Sie schon an diesem Projekt?
An diesem Projekt arbeite ich seit 2012 gemeinsam mit Dr. Diana Reiners und mit Carol Reckinger, einer Fotografin, die mit mir nicht verwandt ist. Und wir gehen regelmäßig nach Kalabrien, um die Lebensumstände und die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer dort eben besser kennenzulernen und zu verstehen.
Ein sehr brisantes Thema ist heute im Welle 1 Campus Radio. Mein Name ist Henrik Heder, euer Begleiter bis 20 Uhr. Schönen Abend. Das Welle 1 Campus Radio, heute bei uns zu Gast Professor Gilles Reckinger, Ethnologe mit einem sehr spannenden Projekt. Herr Professor, Arbeitsbedingungen in Süditalien für Flüchtlinge. Wie kommt man zu so einem Projekt?
Wir haben 2012 angefangen, uns auf den Obstplantagen in Kalabrien in Süditalien umzusehen. Und zwar, weil wir davor bereits ein anderes Projekt gemacht hatten und die große Frage, die wir uns nach dem Projekt gestellt hatten, eben die war, was passiert mit Flüchtlingen, die erstmal in Europa angekommen sind, wie geht es denen dann? Davor haben wir ein Projekt gemacht, das lief über 3 Jahre auch, von 2009 bis 2012 auf der Insel Lampedusa. Und auf der Insel Lampedusa führten wir eine ethnografische Studie durch, das heißt, wir fuhren immer wieder für längere Zeit dorthin, um eben die Lebensbedingungen aller Menschen, die dort sind, kennenzulernen. Denn wenn man Lampedusa hört, dann denkt man vor allem eben an diese Flüchtlingsboote, an diese Bilder von Flüchtlingstragödien auch. Und wir haben uns damals gedacht, das kann ja irgendwie nicht alles sein, da leben auch Menschen, Einheimische, was ist das für eine Gesellschaft, ist das eine rassistische Gesellschaft, ist das eine überforderte Gesellschaft, und wir sind dahin gefahren und haben uns regelmäßig dort sehr lange aufgehalten.
Was für eine Gesellschaft ist es?
Es ist eine sehr interessante Gesellschaft. Es ist eine kleine Gesellschaft. Es sind 5.500 Menschen, Italiener, die dort leben auf dieser Insel. Die Insel ist 9 Kilometer nur lang. Sie ist 200 Kilometer südlich von Sizilien und nur 100 Kilometer östlich von Tunesien. Das heißt, sie liegt deutlich näher an Tunesien als an Italien. Und es ist eine Gesellschaft, die sehr arm ist. Das ist das, was Lampedusa sicherlich auszeichnet. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, 80% im Winter. Es gibt viele Probleme mit der Infrastruktur. Die Fährverbindung nach Sizilien ist sehr unzuverlässig. Die bleibt oft aus über Wochen. Dann werden die Lebensmittel knapp in den Supermärkten. Und auch die medizinische Versorgung ist sehr schlecht. Also es gibt zum Beispiel auf Lampedusa kein Krankenhaus, weder für die Einheimischen noch für die Flüchtlinge.
Wenn dann die Bevölkerung selber schon mit so großen Problemen konfrontiert ist, wie gehen die dann mit der Flüchtlingsproblematik um?
Ja, das Interessante ist, dass die Menschen in Lampedusa ein sehr direktes Verständnis haben, was es bedeutet, so arm zu sein, dass man weggehen muss. Viele Menschen aus Lampedusa kennen das, die wandern selber aus oder sind temporär ausgewandert oder ihre Verwandten sind ausgewandert. Und die haben ein sehr, sehr unmittelbares Verständnis für das Leid dieser Leute meistens. Und sie kennen natürlich auch das Meer. Ja, sie kennen als Meeresgesellschaft die Tücken des Meeres und die Gefahr. Und sie sind bereit, diese Schiffbrüchigen aufzunehmen.
Gilles Reckinger hat diese Erlebnisse auch veröffentlicht. Das Buch Lampedusa ist seit 2013 im Handel. Lampedusa, Begegnungen am Rande Europas. Das Welle 1 Campus Radio heute mit Professor Gilles Reckinger, Ethnologe. Herr Reckinger, Sie haben ja eine Stiftungsprofessur an der Uni Innsbruck. Was heißt das konkret?
Das ist eine Stelle, die ist gestiftet von der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Das ist eine Drittmittelstelle, die ist vorerst auf 3 Jahre befristet. Und die hat eine bestimmte Denomination und ich habe bestimmte Aufträge. Einer davon ist eben der zu versuchen, diese Grundlagenforschung, die wir machen, eben auch anwendbar zu machen.
Mhm. Also die Südtiroler Sparkasse kann sozusagen mitbestimmen bei den Themen, die Sie erarbeiten, erforschen?
Nein, ich bin da völlig frei.
Schon.
Zum Glück.
Aber Sie haben Wünsche.
Ich glaube nicht, dass Sie Wünsche haben tatsächlich. Sie wollen, dass ich auf dieser Stelle etwas mache, dass ich mit der Zeit, für die ich da bin, möglichst viel publiziere, vielleicht Projektpartnerschaften mit Südtirol auch eingehe und so weiter. Und da läuft auch Verschiedenes. Also wir machen zum Beispiel im Moment ein Lehrforschungsprojekt, wo eben auch Studierende aktiv forschen können. Und da geht es eben um migrantische Arbeitswelten in Südtirol.
Wir haben uns bereits über Ihr Buch Lampedusa unterhalten, Begegnungen am Rande Europas. Wie war das, als Sie zum ersten Mal nach Lampedusa gekommen sind für Sie?
Ich dachte damals, ich wäre auf der falschen Insel gelandet, weil ich habe mir dort schreckliche Dinge erwartet, überall halbtote Migranten und eine völlig überforderte Insel. Das war überhaupt nicht so. Die Insel im Winter, als ich sie damals zum ersten Mal besucht habe, war sehr ruhig. Es war ziemlich langweilig eigentlich. Den Leuten, die dort wohnten, war auch sehr langweilig. Und man hat eben vor allem, und das war das Überraschende, überhaupt keine Flüchtlinge zu Gesicht bekommen. Und das liegt daran, dass in Lampedusa alles getan wird, sowohl von den Einheimischen, vor allem aber vom Staatsapparat, um eben die Flüchtlinge vor den Augen der Besucher und auch der Einheimischen durchaus zu verstecken. Das heißt, die kommen an, die werden in den Hafen geleitet von Polizeibooten, dann werden sie in einen Bus gepackt und in ein Flüchtlingszentrum weggesperrt, das in der Mitte der Insel versteckt ist, sodass man sich paradoxerweise auf Lampedusa so bewegen kann, als würde es überhaupt keine Bootsflüchtlinge an Europas Außengrenzen geben.
Ist es gut so, dass das so ist? Dass die Flüchtlinge so abgeschirmt sind?
In Lampedusa gibt es einige, die das begrüßen. Das sind vor allem die, die versuchen im Tourismus ihr Geld zu verdienen. Die denken, dass der Tourismus leiden könnte darunter, wenn zu viele Bilder von Migranten nach außen getragen würden. Das ist im Übrigen nicht wahr. Also es hat nie einen Zusammenhang gegeben zwischen Touristenzahlen und Flüchtlingsankünften. Das hat die Touristen eigentlich nicht gestört. Und viele Touristen sagen auch, die sind eigentlich neugierig, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, weil man eben, wenn sie dann weiter in Europa drin sind, nicht mehr so die Gelegenheit hat, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Es gibt aber auch andere, die das sehr bedauern in Lampedusa. Die sagen, es ist schade, dass sie weggesperrt werden, weil es natürlich so wie eine Verdrängung einfach ist. Also wenn man die Augen vor etwas verschließt, heißt es nicht, dass die Realität nicht mehr da ist. Und dieses Verstecken ist etwas, was diese Leute ja anwidert.
Stichwort Massengrab Mittelmeer. Die ganze Flüchtlingsproblematik ist ja auch leider mit sehr, sehr vielen Todesfällen in Verbindung. Inwieweit forschen Sie in diese Richtung?
Meine Arbeit in Lampedusa war erstmal eine Arbeit über die Einheimischen in Lampedusa. Das lag eben auch daran, dass die Flüchtlinge nicht greifbar waren. Später hat sich das geändert. Im arabischen Frühling war das Lager dann so überfüllt, dass man die Tore aufmachte, sodass die Flüchtlinge sich frei über die Insel bewegen konnten tagsüber, um eben Konflikte und Spannungen zu vermeiden. Da bin ich das erste Mal mit diesen Flüchtlingen in Kontakt gekommen. Jetzt beschäftige ich mich in diesem aktuellen Projekt in Kalabrien eben mit den Wegen, die Migranten gehen, nachdem sie von Lampedusa weggebracht werden. Oh. Denn man muss sich das so vorstellen, die Menschen werden in Lampedusa nur erst versorgt. Niemand von diesen Migranten bleibt in Lampedusa wohnen. Ist ja auch nachvollziehbar bei der hohen Arbeitslosigkeit und der Kleinheit dieser Insel, aber vor allem eben, weil sie eben weggebracht werden. Das Asylverfahren wird auf dem Festland, in Sizilien auch oder in Kalabrien eben oder anderswo in Italien abgewickelt. Und das heißt, die Leute sind dann weg und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie geht es weiter, wie leben diese Menschen? Und natürlich ist es so, dass in den Gesprächen mit diesen Leuten, in den Lebensgeschichten, in den Reisegeschichten, die sie uns erzählen, sehr viel von diesen Überfahrten über das Meer zur Sprache kommt und auch über das Trauma, das das bei den allermeisten auslöst.
Und wie diese Reisen weitergehen, das hören wir in Kürze auf Welle 1 im Campusradio. Milo im Welle 1 Campusradio heute am 20. Januar 2015. Wohin die Wege der Flüchtlinge auf Lampedusa führen, nachdem sie dort einmal gestrandet sind, das wird uns Jill Reckinger in Kürze erzählen. Herr Professor, davor vielleicht die Adresse Ihrer Homepage, wo es ja wahrscheinlich zum Buch und auch zum aktuellen Projekt vieles zum Nachlesen und zum Nachsehen gibt.
Ja, die Homepage heißt www.bitter-oranges.com. Also wie bittere Orangen auf Englisch.
Warum bittere Orangen?
Weil eben die Migranten in ganz großer Zahl auf den Obstplantagen, vor allem eben auf den Zitrusplantagen in der Zone um Rosarno herum landen und dort in Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen leben und arbeiten.
Okay, dazu werden wir später noch einige Details hören. Also www.bitter-oranges.com, da gibt es alle Infos zum aktuellen Projekt und zum Buch Lampedusa von Jill Reckinger. Unser Gast heute in dieser Stunde im Valenz Campus Radio. Und diese Musik hören wir gleich. Pink und Nate Russ mit Just Give Me A Reason. 6 Minuten vor 7.
Campus Radio. Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten.
Heute wieder mit Henrik Jeder Mikrofon und zu Gast bei mir im Studio Professor Jill Reckinger vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Unser Thema heute primär die Flüchtlingsproblematik in Europa, unter anderem am Beispiel Lampedusa. Jill Reckinger war einige Zeit auf Lampedusa, hat darüber auch ein Buch geschrieben, Lampedusa – Begegnungen am Rande Europas. Stehen geblieben sind wir, Herr Professor, dass die Leute im Strand auf Lampedusa und die müssen nach oder sollten nach 72 Stunden die Insel wieder verlassen. Wohin geht's dann?
Genau, nach 72 Stunden, so sieht es das italienische Gesetz vor, werden sie in andere Zentren gebracht in Italien, die in ganz Italien verteilt sind, und dort läuft dann die Asylprozedur an. Und während sie in diesem Verfahren sind, dürfen sie nicht in dem Lager bleiben, sondern sie werden dann, egal wo sie dann sind, sei das jetzt in Sizilien, in Kalabrien oder auch in Norditalien, werden dann wirklich buchstäblich auf die Straße gesetzt, ohne Papiere und ohne Geld und ohne jegliche Form von Assistenz, und müssen dann quasi ihr Auskommen suchen, müssen dann jede Arbeit annehmen, die sich ihnen bietet, bis sie eben sozusagen kontaktiert werden, um wieder zurück ins Lager zu gehen, wo man ihnen dann sagt, wie der Bescheid ausgefallen ist. Und in dieser Zeit landen eben ganz viele mangels Alternativen auf den Obstplantagen in der Zone von Rosarno, und das ist als Erntehelfer, sie pflücken dort Orangen, und das sind extrem ausgebeutete Verhältnisse, in denen sie arbeiten. Sie verdienen 25 Euro am Tag, können aber meistens nur an 5 bis 10 Tagen im Monat arbeiten und müssen von diesen 25 Euro 5 Euro ungefähr abführen an den Arbeitgeber, der sie mit einem Minibus, der völlig überfüllt ist, von dem Arbeitsstrich, auf dem sie sozusagen tageweise als Tagelöhner angeheuert werden, auf das Feld bringt. Das heißt, man kann sich das ausrechnen, das ist ein Verdienst von 150, 250 Euro im Monat. Das reicht zum Leben nicht und ist zum Sterben nur ganz knapp zu viel.
Sie bezeichnen diese Situation ja als Sklaverei-ähnliche Arbeitsbedingungen. Wird es auch nicht überwacht oder kontrolliert von Polizei oder irgendwelchen Organen?
Nein, ich habe die Polizei dort auf diesem Arbeitsstrich, wo die Leute zu Hunderten in der Früh um 6 Uhr stehen und warten und hoffen, dass sie jemand abholt, habe ich die Polizei durchfahren sehen, und die haben das einfach nicht wahrgenommen quasi. Ja, die haben das nicht gesehen. Es ist so, dass es verschiedene Tricks gibt, mit denen die Bauern dort auch schummeln. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Bauer seinen Nachbarn oder seinen Cousin anstellt, der natürlich einen italienischen Namen hat, der aber nur die Papiere hat und nach 6 Monaten dann Arbeitslose beantragt, und in diesen 6 Monaten leben die beiden dann von dieser Arbeitslose, und mit diesem Arbeitsvertrag kann es dann durchaus sein, dass ein Flüchtling aus Afrika dann eben arbeiten muss. Also wenn es denn mal zu Kontrollen kommt, was selten ist, dann wird einfach das Dokument gezeigt mit irgendeinem italienischen Namen, und die Person, die dann da kein Italienisch vielleicht spricht oder kaum und eben ganz anders aussieht als die meisten Italiener, die wird dann eben als diese Person durchgeschummelt quasi.
Medial wird das Thema wahrscheinlich auch noch sehr wenig aufgenommen, oder? Also man hört ja nicht wirklich oft jetzt von Sklaverei-ähnlichen Zuständen in Italien.
Davon hört man relativ wenig. Es ist nicht so, dass man davon nie hört, aber man hört davon relativ wenig, und vor allem eben wirklich die Mechanismen dieser Ausbeutung zu verstehen, das ist etwas, was bisher noch kaum geschehen ist, und das ist das, was wir eben versuchen.
Mehr zu diesem Thema noch bis kurz vor 19 Uhr auf Welle 1.
Campus Radio, da hört auch der Rektor hin.
Paul und Fritz Kalkbrenner mit Sky and Sand auf Welle 1 im Campus Radio. Viel Sand gibt es auch in Italien. Wir lernen Italien heute aber von einer anderen Seite kennen, nicht von Sonne, Sand und Meer, sondern von der tragischen Flüchtlingsproblematik. Herr Professor Reckinger, Wie kommt man dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Kann man vorstellen, wenn man dann nach Lampedusa fährt oder auch danach recherchiert, wie es mit den Flüchtlingen dort weitergeht und man ist täglich mit so traurigen Erlebnissen konfrontiert, das muss man irgendwo aushalten, oder? Wie kommen Sie dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, das Thema, die Themen sucht man sich nicht immer aus. Manchmal suchen einen die Themen auch selber auf. Ich bin selber auf einer Grenze aufgewachsen und einer offenen Grenze, wo man immer zu dem anderen gehen konnte, so oft man wollte. Und ich habe mich eben irgendwann begonnen zu interessieren für die, die eben nicht über Grenzen gehen dürfen, wie sie wollen. Mhm. Und diese Unterscheidung, also wer ist ein Bürger, der das legitim darf und wer nicht, die ist sehr willkürlich und das hat mich einfach interessiert. Und wenn man dann tatsächlich das Elend sieht und das Leiden sieht, dann ist das etwas, das einen auch sehr persönlich in die Pflicht nimmt und wo man sagt, hier kann ich nicht wegschauen, diese Arbeit muss ich machen, auch wenn sie schwierig ist.
Aber schaffen Sie es immer wieder, sich dann auch abzugrenzen, dass Sie es nicht mit ins Bett nehmen sozusagen, also dass man einfach diese ganzen traurigen Bilder mitnimmt?
Also man nimmt die Bilder schon mit, das verändert einen auch. Wir haben aber psychoanalytische Supervision, so dass wir mit diesen Sachen besser umgehen können. Aber noch einmal, also es ist etwas, das in Europa stattfindet, was in unserem Namen stattfindet, was für unsere günstigen Preise quasi stattfindet oder was die Konsequenz ist dessen, dass bei uns alle Produkte immer billiger werden. Und deswegen ist es etwas, dem wir uns, glaube ich, auch stellen müssen. Und ich spreche von Sklaverei in Zusammenhang mit den Erntearbeitern in Süditalien oder beziehungsweise vom neuen Gesicht der Sklaverei, weil es eben nicht so ist, dass die Leute wie früher ihren Besitzern quasi gehören, so als Leibeigene. Mhm. Die sind eigentlich frei, die könnten theoretisch gehen, wohin sie wollten, aber wo soll ich hingehen, wenn ich keine Papiere habe und kein Geld und keine Möglichkeiten? Und dann muss ich natürlich jegliche Arbeit annehmen, die sich mir bietet und bin völlig ausgeliefert dem, was der Arbeitgeber eben zu zahlen bereit ist und muss ins Slums leben, wenn es so ist.
Wird da voll ausgenutzt natürlich
von den Arbeitgebern.
Wo führen die Wege dann weiterhin? Also sind wir auf der Obstplantage, irgendwann gibt es einen Bescheid, bleiben oder nicht bleiben oder wie geht es dann weiter?
Genau, die einen, die Glück haben, bekommen Asyl, die dürften theoretisch ganz legal in Italien einer Arbeit nachgehen, bekommen aber keine Arbeit, weil eben niemand diese Leute anstellt. Dann gibt es die, es gibt noch andere Gruppen, Zwischenstatus, aber um es kurz zu machen, es gibt die, die einen Ausweisungsbescheid bekommen, die kriegen einfach einen Zettel, auf dem steht, verschwinde innerhalb der nächsten Tage.
Egal wohin?
Ins Ausland, genau. Verlasse Italien und die sind aber in Süditalien, die können jetzt kein Flugzeug nehmen, es gibt auch keine Schiffe, die nach Afrika fahren, schon gar nicht ohne Dokumente. Wie gesagt, sie haben keine Dokumente, kein Geld, die kommen nicht weg und es ist eigentlich wurscht, welchen Status die haben. Die landen alle immer wieder in diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Und weil sie natürlich, was ich vorhin gesagt habe, so wenig Geld verdienen, dass es zum Leben eigentlich nicht reicht, leben sie eigentlich davon oder überleben sie dadurch, dass sie unglaublich solidarisch sind. Das sind jetzt nicht Leute, die aus einem Land kommen. Afrika ist ein riesig großer Kontinent mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Religionen. Aber diese Leute gruppieren sich dort in diesen Slums. Wirklich, das muss man sich vorstellen, wie eben die Slums aus Rio oder aus Indien. Teilen alles, was sie haben und dadurch können sie halt überleben.
Wegschauen wäre einfacher. Professor Schill-Recking hat nicht weggeschaut und beleuchtet die dramatische Flüchtlingssituation in Süditalien, unser Themenschwerpunkt jetzt im Welle 1 Campus Radio. Nicht wegschauen, sondern hinschauen, das macht Schill-Recking seit einigen Jahren auf die Flüchtlingsproblematik in Süditalien, zum Beispiel Lampedusa. Dazu gibt es auch das Buch Lampedusa – Begegnungen am Rande Europas. Es gibt auch Video-Interviews mit Schill-Reckinger zu finden auf YouTube, also einfach Schill-Reckinger eingeben, Schill, G-I-L-L-E-S, Reckinger. Und Herr Professor, das Ganze soll wirklich auch in Innsbruck demnächst sichtbar gemacht werden, also dass auch wir alle die Chance haben, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Wie und wo wird das stattfinden?
Genau, wir haben eine Fotoausstellung konzipiert, die im März auch ins Künstlerhaus Büchsenhausen kommen wird. Und zwar vom 6. März bis zum 20. März. Die wird am 6. März eröffnet und es wird am 17. März, glaube ich, ein Podiumsgespräch auch geben, wo wir uns eben Fragen stellen über diese Ausbeutungsverhältnisse der Lebensmittelproduktion, die ja nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Aber anhand dieses konkreten Beispiels der Situation eben auf den Orangenplantagen in Kalabrien möchten wir eben diese Fragen aufwerfen. Also wollen wir eigentlich in einem Europa leben, in dem es Menschen gibt, die auch im Winter wirklich auf dem Erdboden schlafen müssen und ohne Dach über dem Kopf? Können wir uns das eigentlich als Europäer leisten? Und wir haben diese Fotoausstellung eben zusammen gemacht mit einer Fotografin, also wirklich die Lebensumstände dokumentiert, mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen, auch Interviews geführt. Es gibt auch kurze Gesprächssequenzen, auch kurze Videos in der Ausstellung, die sozusagen diese Lebensumstände eben greifbar und nachvollziehbar machen. Aber es war uns auch wichtig, den Menschen selbst die Möglichkeit zu geben, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben einigen Fotokameras geschenkt, die damit quasi ihren Alltag aus ihrer eigenen Perspektive auch dargestellt haben. Auch das ist in der Ausstellung zu sehen.
Die Ausstellung ist dann täglich zu besuchen?
Ja.
Sie haben gesagt, oder Sie haben die Frage gestellt, können wir uns das leisten, diese moderne Sklaverei in Europa? Sie machen ja was, indem Sie hinschauen, indem Sie das aufzeigen. Was können Einzelne von uns da machen?
Nicht wegschauen und den schnellen Medienberichten und auch den schnellen politischen Lösungen grundsätzlich misstrauen.
Und nicht so billige Lebensmittel kaufen.
Das wäre optimal, aber auch das ist nicht die allerbeste Lösung. Also ja. Ich wurde auch schon oft gefragt, boykottierst du jetzt Orangen? Und wenn ich dann an diese Leute denke, die ich dort kennengelernt habe und die zum Teil Freunde geworden sind von mir, dann denke ich, das können wir auch nicht machen, weil wenn wir keine Orangen mehr kaufen, dann haben sie noch weniger Arbeit. Mhm. Es geht eher darum, die Frage zu stellen, ist dieses System des immer mehr und des deregulierten und entfesselten freien Handels, ist das das Richtige?
Jill Reckinger noch wenige Minuten bei uns im Berlin Campus Radio. 7:08, eine sehr, sehr spannende Campus Radio Stunde mit Professor Jill Reckinger, Ethnologe zur Flüchtlingsproblematik in Süditalien. Herr Professor, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt ein Buch von Ihnen, Jill Reckinger, Lampedusa, Begegnungen am Rande Europas, da ist schon sehr viel nachzulesen und es gibt auch zu sehen und zu lesen dann im Rahmen einer Ausstellung. Noch einmal ganz kurz.
Genau, die Ausstellung Bitter Oranges, die läuft vom 6. März bis zum 20. März im Künstlerhaus Büchsenhausen hier in Innsbruck.
Also nicht wegschauen, sondern hinschauen zu dieser Ausstellung und sich wirklich einmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie soll es für Sie persönlich weitergehen? Gibt es da noch sehr, sehr viel zu forschen? Sagen Sie, irgendwann ist Schluss und Sie wollen ein neues Projekt machen. Wie planen Sie da Ihre Zukunft?
Natürlich gibt es da noch sehr viel zu tun und ich kann auch nicht anders als weiterzumachen. Ich glaube, das ist etwas, das man nicht einfach abschließen kann, wie ein Buch, das man zuklappt oder wie ein Fernseher, den man ausschaltet, dass die Ausbeutung und die Ungerechtigkeiten passieren ja weiter und solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind, muss ich wohl oder übel weitermachen. Und ich interessiere mich sehr dafür,
also dann
wie
die Wege sich fortsetzen. Sehr, sehr lange leider wahrscheinlich weitermachen müssen.
Wird wahrscheinlich so sein.
Und das Ganze wahrscheinlich auch immer wieder an die Öffentlichkeit bringen oder mit Ausstellungen, Büchern etc.
Absolut. Das ist ein innerer und äußerer Auftrag.
Dann wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Energie für das aktuelle Projekt, für weitere Projekte. Eine tolle Ausstellung, dass sehr, sehr viele Leute hinschauen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen, anders auseinandersetzen, als man es manchmal von diversen Medien gewöhnt ist. Danke für den Besuch, Professor Jill Reckinger.
Ich danke. Schönen Abend.